Beim Frühstück am nächsten Morgen gab mir das Hotel den Rest. Das Frühstücksrestaurant war ein Saal von geradezu erdrückendem Luxus. Bewacht wurde alles von einer Herde dienstbarer Geister. Einer aus dieser Herde kam mir eilends entgegen, kaum dass ich durch die Tür getreten war. »Ihre Zimmernummer bitte?« fragte sie, und ihr Blick verriet, dass sie mich hier nicht haben wollte. Ich hatte schon so etwas geahnt und deshalb den Umschlag mitgenommen, in dem man mir meine Schlüsselkarte ausgehändigt hatte. Diesen unwiderlegbaren Beweis, dass ich wahrhaftig Gast dieses Hotels war, hielt ich ihr unter die Nase, worauf sie den Weg freigeben musste. »Guten Appetit«, murmelte sie mir hinterher. Das Frühstücksbuffet bot alles auf, was irgendwann irgendjemand zum Frühstück wünschen mochte. In Körben häuften sich Brötchen in allen Sorten, ergänzt durch diverse Toastbrote, Schwarzbrote und Vollkornbrote. Ein Tisch bog sich unter Platten mit Wurst, Schinken, Lachs und anderem Fisch und Käse aus aller Welt. Ein anderer bot Früchte an, Honig in 7 Varianten, Joghurt in 10, Marmeladen in 22. Mehrere Automaten brühten auf Knopfdruck frisch gemahlenen Kaffee, Espresso, Cappuccino oder was auch immer. Eine schwindelerregende Auswahl an Teesorten bot sich als Alternative an. Ferner standen alle denkbaren Sorten von Fruchtsäften bereit, Milch, Kakao. Es überwältigte mich. 24 Stunden zuvor hatte ich noch in der Schlange der Gefängniskantine gestanden. Und nun das. Ich wanderte das Buffet entlang und konnte mich nicht entscheiden. Schließlich verfiel ich darauf, mit einem kleinen Schälchen Müsli anzufangen. Ein paar Flocken, Nüsse, Rosinen und Milch darüber. Es war Ewigkeiten her, dass ich so etwas zuletzt gegessen hatte. Damals hatte Inga noch gelebt. Ich suchte mir einen Platz abseits der anderen Gäste. Und mit dem Essen kam der Appetit. Meldete sich ein übermächtiger Hunger, der alles, alles verschlingen wollte, was dort vorne unter Wärmelampen und auf gekühlten Platten lag. Ich kratzte meine Schüssel aus, kippte im Aufstehen den letzten Schluck Kaffee hinab und ging wieder ans Buffet. Den größten Teller, den ich finden konnte, belud ich mit allem, was mir unter die Augen kam. Und als er bis zum Rand voll war, holte ich mir noch ein großes Glas frisch gepressten Orangensaftes und noch eine Tasse Kaffee und balancierte alles vorsichtig zurück zu meinem Platz. Bloß auf meinem Platz saß schon jemand. Eine dicke alte Frau mit weißen Haaren und kuhhaftem Blick. Ich blieb abrupt stehen. Wie das jetzt? Da hatte doch unübersehbar mein Geschirr gestanden. Ich sah mich um. Doch, genau da hatte ich gesessen, kein Irrtum möglich. Dann sah ich eine der Serviererinnen einen Tisch abräumen, den vorher eine größere Gruppe inne gehabt hatte, und begriff. Sie hatten es nicht erwarten können, mich wieder los zu sein, und deswegen mein Geschirr abgeräumt, kaum dass ich aufgestanden war. Sie gaben mir zu verstehen, dass ich unerwünscht war. In den Tiefen meiner Eingeweide regte sich ein heißer, uralter Zorn. Ich suchte mir einen anderen Platz, dichter am Buffet, unübersehbar für die Leute vom Hotel. Mit grimmiger Wut aß ich meinen Teller leer, schaufelte alles in mich hinein, kaute, biss und mahlte und wartete nur darauf, dass der erste von ihnen hersah. Aber es sah keiner her. Genau wie früher im Kinderheim. Wie oft hatte ich da zur Strafe für irgendetwas Belangloses allein in der Ecke sitzen müssen. Die anderen hatten nicht mit mir reden, nicht einmal zu mir herschauen dürfen. Vielleicht gab es doch so etwas wie Karma. Auf jeden Fall beschloss ich, würde ich keine Stunde länger in diesem Hotel bleiben. Ich aß den Teller leer, stand auf und ging. In meinem Zimmer angekommen, packte ich meine Sachen ein und außerdem ein paar von den Handtüchern und sämtliche Seifen und Shampoos. Gleich darauf trat ich mit meiner Umhängetasche über der Schulter aus dem Aufzug, knallte denen an der Rezeption wortlos die Schlüsselkarte hin und war draußen, ehe sie mehr machen konnten als blöde Gesichter. Dass sie mich los waren, würden sie schon von selber merken. Immerhin, mein Instinkt schien noch zu funktionieren. Denn nichts anderes war es gewesen, was mich im Haus der Kanzlei Mortensson den Zettel mit dem Zimmerangebot vom schwarzen Brett hatte abreißen lassen. Ich kramte ihn aus der Tasche, während ich an der Ampel wartete. Södermalm, das war vertretbar zentral gelegen. Wieder die vergebliche Suche nach freien Telefonzellen. Ich fand 2, die von Dauertelefonierern belegt waren. Da fiel mir ein, dass ich das ja überhaupt nicht nötig hatte. Ein Griff in die Tasche und ich war meine eigene Telefonzelle. Die Stimme einer Frau meldete sich, die entsetzlich alt, müde und absolut desinteressiert klang. Ja, es sei noch ein Zimmer frei. Ja, ich könne es haben, vorausgesetzt, ich zahlte pro Woche im Voraus. Und ja, natürlich könne ich kommen und es mir ansehen, wenn ich wolle. Sie sei den ganzen Tag da. Ich erklärte, ich hätte noch etwas auf der Bank zu erledigen und würde danach vorbeikommen. Diesmal war weit und breit kein Wachmann zu sehen, als ich die Bank betrat. Schade. Ich wäre gerade in der Stimmung gewesen, einen richtig heftigen Streit vom Zaun zu brechen. Ich machte mich auf die Suche nach dem richtigen Schalter. Der Bankbeamte war klein, rundlich und jünger als ich. »Kann ich bitte mal die Nummer sehen?« knurrte er. »Klar doch«, erwiderte ich großzügig und drehte den Schlüssel um, sodass er die eingravierte Zahlenfolge in seinen Computer tippen konnte. »Ah«, machte er dann, den Mund halb offen stehend, während er las, was der Bildschirm ihm zeigte. »Das Bankschließfach läuft auf den Namen Lena Olsson, ist das richtig?« »Ja.« An meiner Stelle den Mietvertrag zu unterschreiben, war der letzte Gefallen, den Lena mir getan hatte, damals, als ich gemerkt hatte, wie sich das Netz der Ermittlungen um mich herum zuzuziehen begann. Aber ich bin als Berechtigter eingetragen. Ich schob ihm meinen Ausweis hin. Der Bankbeamte hieb seinen wurstförmigen Zeigefinger auf eine der Tasten. Ein Drucker warf ein Formular aus, das er mir hinschob. »Unterschreiben Sie hier.«